Aber noch viel spannender ist, unsere nächste Referentin tatsächlich beides vereint. Sie ist sowohl Schauspielerin als auch Theologin. Sie ist sogar Germanistin. Sie war lange Zeit Gemeindepfarrerin in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, ist mit Ein-Personen-Kammer-Musicals unterwegs. Aktuell ist sie die Beauftragte des Ökumenischen Kirchentages 2021. Vor ein paar Jahren haben wir sie hier bereits schon als Katharina von Bora auf dem Rad erlebt. Und heute erleben wir sie mit dem Thema Schmeckt und seht, willkommen am Tisch des Lebens. Willkommen, Miriam Kühlmer-Vogt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich als Referentin hier angefragt wurde. Freue mich, dass ich heute Morgen zu euch sprechen darf, um das mal im Pfarrerjargon zu sagen. Als ich gefragt wurde, ob ich einen Vortrag zum Thema die spirituelle Bedeutung des Tisches halten könnte, habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne und habe mich darauf eingestellt, einen Vortrag zu halten, wie ich das gewohnt bin. Also ich stehe an einem Rednerpult und rede und irgendwann ist der Vortrag zu Ende. Und dann sagte die Eva, ja, wir haben das Ganze genannt Lecture Performance. Dann habe ich gedacht, na gut, also was versteht ihr darunter? Das meint, ich soll auch was, nicht nur reden. Dann sagt sie, na ja, du hast alle Freiheiten und sowas finde ich ja ganz schwierig. Ich habe mich dann für Folgendes entschieden. Ich halte einen Vortrag. Ich baue aber eine Szene aus einem Stück und ein Lied. Und ich habe, damit es ein bisschen was fürs Auge gibt, habe ich auch so ein paar farbliche Dinge mitgebracht. Manche sehen wir schon, manche werde ich noch dazu hängen, um dem Ganzen so ein wenig Performance-Charakter zu verleihen. So, und jetzt geht's los. Ich habe euch etwas mitgebracht. Auf dem Weg hierher haben wir nochmal im Schwäbisch Gmünd im Küchenmöbelstudio gehalten und haben einen Tisch gekauft. Und er sieht so aus. Der ist aus Holz. Hier ist so eine schöne Kerbe drin. Das ist gewissermaßen ein Tisch. Das deutsche Wort Tisch ist nämlich schon ziemlich alt. Im Althochdeutschen, so um 800 nach Christus, finden wir das Wort Tisk. Und es bedeutet ursprünglich einfach nur Schüssel. Das ist so eine richtige altdeutsche Schüssel. Im Englischen kennen wir das Wort Dish. All diese Varianten sind abgeleitet vom lateinischen Wort Discus und dem griechischen Wort Diskos. Gleich habe ich auch alle Sprachen durch, die ich kenne. Zu übersetzen mit Wurfscheibe, flache Schüssel, Teller oder einfach scheibenartiger Gegenstand. So, die stelle ich jetzt mal ab, damit ihr was zum Gucken habt. Der Bedeutungswandel von Scheibe, Platte, Schüssel zu dem, was wir heute vor Augen haben, wenn wir das Wort Tisch hören, erklärt sich daraus, dass der Tisch früher aus einer hölzernen Platte bestand, die auf einem Gestell befestigt wurde. Diese Platte diente als Essschüssel und wurde vor jedem Einzelnen aufgestellt. Und wenn in diese Platte eine Mulde hineingeschnitzt war, so diente sie auch perfekt als Suppenteller oder als Breischüssel. Also am Anfang hatte jeder seinen eigenen kleinen Tisch. Es geht beim Tisch von Anfang an ums Essen und ums Trinken. Auch wenn ich irgendwie nicht glaube, dass Jesus echt den Esstisch erfunden hat. Aber gut, es geht von Anfang an ums Essen und ums Trinken. Kein Wunder, Essen und Trinken gehören zu den biologischen Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Jeder Mensch muss essen und er muss trinken. Und wann immer wir uns die Frage nach der spirituellen Bedeutung von irgendetwas stellen, geht es um die Grundbedürfnisse des Menschen. Wenn nicht, dann hat es keine wahrhaft spirituelle Bedeutung. Dazu kommt, durch das Handeln Jesu hat die Kirche ihr Sein von Anfang an den Tisch gebunden. Am Tisch ist Jesus leibhaftig gegenwärtig. Am Tisch, wo Menschen erfahren, dass ihre Grundbedürfnisse, ihre Grundsehnsüchte gestillt werden, da ist Gott präsent. Ich möchte mit euch heute dem spirituellen Geheimnis des Tisches ein bisschen nachspüren. Und ich mache das unter drei für mich wesentlichen Gesichtspunkten. Erstens, am Tisch werde ich versorgt. Zweitens, am Tisch entscheidet sich, zu wem ich gehöre. Und drittens, am Tisch erkenne ich, wer ich bin. Versorgung, Zugehörigkeit, Identität. Aspekte, die miteinander korrelieren und die vielleicht das Minimum darstellen, drei Beine, damit ein Tisch überhaupt stehen kann. Ja, und weil ich zurzeit, es wurde schon gesagt, die Beauftragte der Hessischen Kirche für den Ökumenischen Kirchentag bin, der 2021 in Frankfurt stattfindet, kleine Werbeeinlage, schaue ich am Ende auch nochmal mit euch auf die aktuelle Diskussion in der Ökumene. Ökumene heißt, wo katholisch, evangelisch und weitere versuchen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Tatsache ist nämlich, die Spaltung der Kirchen in katholisch, evangelisch und reformiert und auch orthodox und so weiter ist im Grunde ein Tischproblem. Jetzt steigen wir ein. Versorgung. Sie haben seltsame Bräuche, diese Leute. Wenn eine Frau kein Kind bekommen kann, dann zeugt der Ehemann einfach eins mit ihrer Sklavin. Und das Kind gilt dann als Kind der Ehefrau. Und da sitze ich nun mit ihrem Kind in meinem Bauch. Sklavinnen werden nicht gefragt, ob sie wollen, was sie fühlen. Sie hören den Befehl und sie gehorchen. Ich bin eine Fremde, eine Ausländerin in ihren Augen. Ich bin Ägypterin. Hagar ist mein Name. Hagar, das heißt die andere. Immer wieder hat Sarai mich ins große Zelt geholt. Sie hat dabei gesessen, zugesehen, wie ihr Mann mich bestiegen hat. Abraham, der Gottessucher. Immer wieder, bis ich schwanger war. Und ja, ich wurde hochmütig. Ich habe innerlich triumphiert. Seht die edle Sarai, kann ihrem Mann keinen Erben schenken, aber ich, die Sklavin, ich trage sein Kind in mir. Sie hat ihn gespürt, meinen lächerlichen Stolz, wie ich auf sie herabsah. Und es hat sie verletzt. Und wer verletzt ist, der verletzt andere. So hat sie angefangen, mich zu demütigen und zu verletzen. Und das nicht nur mit Worten. Da bin ich geflohen. Wohin? Nirgendwo hin, in die Wüste. Lieber sterbe ich, als mich weiterhin demütigen zu lassen. Aber dann fand ich diese Quelle, Ich trank und ich lebte. Und ich legte mich hin, um zu sterben. Und ich stehe wieder auf. Und ich trinke und ich lebe. Und das Kind lebt noch in mir. Aber wie lange?
Hagar, Sklavin von Sarai. Wo kommst du her?
Ich bin vor meiner Herrin geflohen.
Und wo willst du hin?
Das weiß ich nicht.
Geh zurück. Demütige dich unter ihre Hand, damit du überlebst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenn ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hat dein Elend erhört. Dein Sohn wird wie ein Wildesel sein, störrisch und frei und nicht klein zu kriegen, so wie du.
Wer bist du? Wo bist du? Hast du mir diese Quelle gegeben? Ich nenne dich lebendig. Und diese Quelle, die nenne ich Quelle der Lebendigen. Du siehst mich. Du siehst mich, wie ich wirklich bin. Nicht die Sklavin, aber auch nicht die Herrin. Nicht die Gedemütigte, aber auch nicht die, die andere demütigt. Ich bin Hagar, ich bin ganz anders. Ich werde zurückgehen. Und ganz gleich, was Sarai von jetzt an in mir sieht, ich werde bei ihr bleiben, damit ich überlebe und damit das Kind überlebt. Und egal, was sie in mir sieht, von jetzt an werde ich eine andere sein.
Ich hebe meine Augen zu den Bergen hin. Woher kommt mir Hilfe? Wer sagt mir, wer ich bin? Du warst vor allem Anfang da, du wirst am Ende sein. Wenn ich vor Angst nicht weiter weiß, dann siehst du mich. Du lenkst all meine Schritte, du führst mich tausendfach. Du warst vor allem Anfang da, du wirst am Ende sein. Wenn ich vor Gram nicht weiter weiß, dann siehst du mich und behütest mich. Dein Schatten hält über mir wahr. Du mich siehst, gebe ich die Hoffnung nicht auf.
Die Erfahrung, jemand sieht mich, versorgt mich, schützt mich und führt mich, ist grundlegend für die Beziehungsgeschichte zwischen Gott und seinem Volk, wie sie im Alten Testament erzählt wird. Wo das nicht gegeben ist, wo ein Mensch sich nicht gesehen weiß, nicht versorgt, nicht beschützt und nicht geführt, da ist kein Gott. Hagar findet in der Wüste ihr Gegenüber und sie gibt ihm einen Namen. Die Lebendige, die mich sieht. In manchen Übersetzungen steht der Lebendige, der mich sieht. Im Englischen ist es einfacher, da kann man sagen, the living who sees me. Das kommt mir sehr entgegen. Dieses Sehen ist mehr als ein Hingucken. Es ist eine Verbindung, die eine neue Zugehörigkeit schafft, die Verantwortung übernimmt, die lebendig macht. Gott schenkt Hagar in der Wüste einen Brunnen, damit sie trinken und leben kann. Und dann schickt Gott sie zurück zu Sarai, zurück in die Sklaverei. Mit diesem Moment habe ich ein Problem. Warum tut Gott das? Ist Gott nicht auch ein Gott der Revolution? Der wirklich hinausführt aus Sklaverei. Warum schickt Gott sie zurück? Weil dort ein Tisch für sie gedeckt ist. Es ist kein üppiger Tisch, wahrhaftig nicht. Aber es ist ein Tisch, an dem sie versorgt wird, sie und das Kind. Ist also alles wie zuvor? Nein, ist es nicht, denn von jetzt an wird Hagar diesen Tisch nicht mehr als einen Tisch von Abrahams und Sarais Gnaden empfinden, sondern als einen Tisch, den Gott selbst ihr deckt, im Angesicht ihrer Feindin. Sie hat eine neue Zugehörigkeit erfahren. Sie gehört nicht länger dem System Abraham und Sarai. Sie gehört zu der Lebendigen, die sie sieht. Sie hat ihre Identität neu gegründet und das hat Konsequenzen. Von jetzt an wird sie eine andere sein. Die Szene, die ich eben kurz gespielt habe, ist Teil eines Kammermusicals, das ich spiele. Es heißt In einem anderen Licht. In einem anderen Stück spiele ich Maria von Wedemeyer. Das ist die Verlobte von Dietrich Bonhoeffer. Und jedes Mal singe ich am Schluss, naja, wie soll es auch anders sein, das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, vertont von Siegfried Fietz. In der dritten Strophe dichtet Bonhoeffer: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Die Zugehörigkeit, die Dietrich Bonhoeffer zu Gott empfand, ging so weit, dass er sogar das Leid annehmen konnte, weil er es aus Gottes geliebter Hand nahm, aus der Hand seines Versorgers, seines Tischdeckers, seines Identitätsstifters. Weil er sich von niemand anderem den Kelch reichen ließ, weder den der Freude noch den des Leids, außer von Gott. Wir kommen zum zweiten Punkt. Zugehörigkeit. An Gottes Tisch entscheidet sich, zu wem ich gehöre. In der biblischen Überlieferung, sowie auch in der Kirchengeschichte, ist die Frage, an wessen Tisch ein Mensch Platz nimmt, von wem man sich speisen oder auch abspeisen lässt? Eklatant wichtig. An wessen Tisch nimmst du Platz? Zu wem gehörst du? Von wem du dich speisen lässt, dem gegenüber bist du loyal. In der nomadischen Tradition gilt Gastfreundschaft als hohes Gut. Ohne Gastfreundschaft können Menschen in der Wüste nicht überleben. Fremde werden als Gäste ins eigene Zelt eingeladen. Und auch der Gastgeber hat etwas davon. Fremde bringen Neuigkeiten mit. Man hat was zu erzählen. Und ganz wichtiger Aspekt: Wer dein Gast ist, kann nicht zugleich dein Feind sein. Wer bei dir zu Tisch sitzt, bringt dich nicht um. Hoffentlich. Eine der ersten Gesten der Gastfreundschaft ist der Willkommenstrunk, ein Geschenk an den Gast. Das Wort Geschenk kommt von einschenken. Dabei gilt, die Tischgemeinschaft ist bindend. Wer dir voll einschenkt, an den bindest du dich, wenn du daraus trinkst. Die Minnesänger des Mittelalters zogen von Hof zu Hof. Dort hat man großartige Lieder gesungen, Gesänge, die einen Herrscher, einen Grafen, einen Fürsten priesen und Geschichten von seinen Heldentaten erzählten. Der Sänger musste den Ruhm dieses Adligen in seinen Liedern verewigen und dafür bekam er dann etwas Geld, eine Unterkunft, vielleicht auch einen schönen Ring oder so etwas. Hier galt der Satz, und den kennen wir vielleicht heute noch: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Machen wir eigentlich genauso, oder? Denn es ist ja klar, wer seinen Gastgeber kritisiert, muss damit rechnen, dass er vom Kuchen nichts mehr abkriegt. Da ist Treue gefragt. Und diese Treue gilt auch am Tisch Gottes. Ich zitiere mal ein paar Bibelverse, wie sich das gehört. 1. Korinther 10. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. 2. Mose 16, nach dem Auszug aus Ägypten: Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Gott und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in der Sklaverei in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt, aus der schönen Sklaverei in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Ein hochinteressanter Text, eine hochinteressante Geschichte. Und es wird berichtet, Gott war so sauer darüber, dass sein Volk sich um der Fleischtöpfe willen wieder in die Abhängigkeit begeben wollte, dass sogar später darüber Lieder gedichtet wurden. Einer ist in einem Psalm festgehalten, lese ich kurz den Teil vor: Als das der Herr hörte, entbrannte er im Grimm, und Feuer brach aus in Jakob und Zorn kam über Israel, weil sie nicht glaubten an Gott und nicht hofften auf seine Hilfe. Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels und er ließ Manna auf sie regnen zur Speise und er gab ihnen Himmelsbrot. Also das ist alles noch im Zorn, ne? Brot der Engel aßen sie alle, er sandte ihnen Speise in Fülle, er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel, er regte durch seine Stärke den Südwind und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand am Meer. Da aßen sie und wurden sehr satt. Also ich nehme an, es war ihnen schlecht. Und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Sie hatten ihr Verlangen noch nicht gestillt. Ihre Speise war noch in ihrem Munde. Da kam der Zorn Gottes über sie und brachte ihre Vornehmsten um, wahrscheinlich so viel gefressen, und schlug nieder die Besten in Israel. Gott war wirklich sauer. Die Frage, von wem wir uns speisen lassen, wird bei Gott nicht auf die leichte Schulter genommen. Und vielleicht sollten wir das auch nicht tun. Wer speist uns? Wer speist uns ab? An wessen Tisch nehmen wir Platz? An welchen Tischen sitzen wir und sind deswegen nicht mehr frei, zu sagen und zu tun, was wir für richtig halten. In welche Abhängigkeiten begeben wir uns und kommen nicht mehr daraus, ohne dass wir möglicherweise unser Auskommen riskieren würden, ohne dass wir um unseren Wohlstand bangen müssten. Von welchen Fleischtöpfen wollen wir uns einfach nicht trennen? Ich habe oben ein Buch in die Leseecke gelegt, was ich an dieser Stelle mal herzlich empfehle. Es heißt Ökonomie der Verbundenheit, ist geschrieben von dem Gründer der Occupy-Bewegung. Ich finde es ganz großartig. Er redet darüber, wie das Geld die Welt an den Rand des Endes der Katastrophe geführt hat und wie das Geld die Welt wieder retten kann. Also sehr interessant. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen momentan auf dem Trip der Kapitalismuskritik. Also ein Satz dazu. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, die sich grundsätzlich erstmal, und wir Künstler können uns nicht ganz davon ausnehmen, die sich grundsätzlich erstmal dem Kapitalismus verschrieben hat, als eine solche Gesellschaft sitzen wir an Tischen, die uns binden. Man kann es auch fieser ausdrücken, die uns versklaven. Und aktuell fragen sich ja viele, wie kommen wir aus dem Dilemma, das wir uns eingebrockt haben, wieder raus? Wie kann der Tisch, an dem wir sitzen und von dem wir essen, wieder heil werden? Denn das ist er ja nicht. Er sieht zwar aus mancher Perspektive schön und heil aus, aber der Schein trügt. Das Thema Perspektive ist ja in dem Vortrag vorher sehr schön deutlich geworden. Es ist wichtig, aus welcher Perspektive wir etwas anschauen. Und wir können eine Perspektive einstellen, in der alles wundervoll aussieht. Oder auch genau das Gegenteil. Das liegt in unserer Hand. Das Essen auf unseren Tischen, bis auf vielleicht das bisschen Fairtrade-Kaffee, was wir trinken, zeugt immer noch von Raubbau, Vergiftung und Zerstörung des Lebensraumes, von Ausbeutung und Ungerechtigkeit, von menschlicher Dummheit und Maßlosigkeit, von Unbarmherzigkeit und Ignoranz. Ich hab's wirklich, ich bin ja keine Landwirtin, aber ich kann's nicht verstehen, wieso man dafür sein kann, Gift auf die Felder zu streuen. Ich raff das nicht. Einmal wird uns gewiss, so dichtet Lothar Zenetti 2007, die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für all die Tage und die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Ich lese diesen Text, Anfang der 2000er Jahre geschrieben, und denke mir wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob es Gott am Ende ein Vergnügen gewesen sein wird, uns Menschen an seinen Tisch zu bitten. Liebe, ja, denn die Liebe erträgt alles. Aber ob es ein Vergnügen gewesen sein wird. Dabei wissen wir ja eigentlich, dass an Gottes Tisch andere Regeln gelten. An Gottes Tisch werden die Gaben gesegnet. Es wird eine Verbindung sichtbar gemacht zwischen dem Geber und den Gaben und den Empfangenden, zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung, deren Teil wir Menschen ja sind. Bei der Speisung der 5000 nimmt Jesus die paar Brote und Fische, hält sie dem Himmel entgegen und dankt. In dieser Geste des Dankens wird deutlich, dass Leben nicht gekauft werden kann, sondern nur geschenkt und empfangen. Zweitens, an Gottes Tisch werden Hierarchien auf den Kopf gestellt. Wissen wir doch. Als es um die Frage geht, wer im Himmelreich rechts und links vor Jesus, neben Jesus sitzen darf, sprich, wer die Macht hat, denn es ist eine Machtposition, weist Jesus diese Frage weit von sich und sagt, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, die über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch soll das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Und genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um den anderen zu dienen. Drittes Merkmal von Gottes Tisch: An Gottes Tisch finden alle Platz. Man muss sagen, da hatte ja Jesus selbst auch noch einen gewissen Lernbedarf. Es gibt da eine Geschichte. Es wird erzählt, dass eine Frau zu Jesus schrie mit der Bitte um Befreiung ihrer Tochter von selbstzerstörerischen Kräften. Die Frau schreit zu Jesus: Bitte befrei meine Tochter von diesen dämonischen Kräften. Und Jesus antwortet ihr noch nicht mal, guckt sie überhaupt nicht an. Er sagt zu seinen Jüngern, die auch so dabei sind: Mein Tisch ist nur für meine eigenen Landsleute gedeckt. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Frau. Und was macht sie? Frauen sind ja sehr geduldig. Ja, sagt sie, ich weiß. Aber gelegentlich fällt ja vom Tisch etwas auf den Boden, sodass auch die Hunde zu fressen kriegen. Die Hunde. In dem Moment stelle ich mir vor, ist es für Jesus wie so ein Schlag vor die Stirn. Und er hat verstanden. Jetzt sieht er sie endlich an. Und er sagt: Frau, dein Glaube ist groß. Ich ergänze intern: Dein Glaube ist groß, größer jedenfalls als meine bescheuerte Beschränktheit. Was du willst, soll geschehen. An Gottes Tisch finden alle Platz. An Gottes Tisch werden Hierarchien auf den Kopf gestellt. An Gottes Tisch werden die Gaben nicht verschlungen, sondern sie werden gesegnet. Drei Punkte habe ich angekündigt: Versorgung, Zugehörigkeit, Identität. Hier ist das dritte: Identität. An Gottes Tisch erkenne ich, oder am Tisch erkenne ich, wer ich bin. An welchem Tisch sitze ich? Lasst es euch mal kurz durch den Kopf gehen. An welchen Tischen sitzt ihr? Von welchem Tisch möchte ich endlich aufstehen? Und traue mich nicht. Wer sitzt eigentlich mit an meinem Tisch? An meinem Tisch? Wer sitzt an meinem Alltagstisch? An meinem Arbeitstisch? An meinem Lebenstisch? Wer fehlt an meinem Lebenstisch? Wer stört mich in meiner Tischrunde? Und wen will ich endlich einmal an meinem Tisch begrüßen? Und wie kann mein Tisch ein Tisch des Heils werden? Es gibt eine wunderbare Hoffnungsgeschichte, die uns überliefert ist. Wir finden sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Die Geschichte, wie ein Tisch des Heils werden kann. Es ist die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, der mit einer diktatorischen Regierung kooperiert, der für diese Steuern eintreibt, der darüber hinaus in die eigene Tasche wirtschaftet und seinen eigenen Tisch reich decken lässt. Und es wird erzählt, dass Jesus sich genau an diesen Tisch quasi selbst einlädt. Jesus lässt sich einladen, lädt sich selbst ein an einen Tisch, dessen Reichtum und Wohlstand auf Ausbeutung, Unterdrückung, Betrug, Opportunismus und Kollaboration mit dem Besatzer gründet. Das ist so, als würde sich Jesus heute an einen Tisch setzen, auf dem Nutella steht. Das wird nicht nur von den Pharisäern und Schriftgelehrten, auf die christlich Sozialisierten unter uns, also wir alle, nur verächtlich herabschauen. Es wird nicht nur von diesen missbilligt, sondern es wird von allen missbilligt, so steht es im biblischen Text, von allen, also auch von den Guten, von den Jüngern, auch von den Frauen um Jesus herum, auch von den Grünen. Alle murren. Das gleiche Murren übrigens, manchmal ist ja ganz spannend, welche Worte so verwendet werden, das gleiche Murren, auf das Gott in der Geschichte mit dem Manna und den Fleischtöpfen so allergisch reagierte, das gleiche Murren kommt hier wieder auf. Und was passiert? Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ich habe 2 Kinder. Sind schon groß. Als meine Tochter klein war, hatte sie eine beste Freundin, Julia. Sie haben fast am gleichen Tag Geburtstag. Sie gingen zusammen in den Kindergarten. Sie kamen bei der Einschulung in die gleiche Klasse. Julias Familie ist gläubig, sodass die Kinder sich auch hierin verbunden fühlten und wir Eltern sehr glücklich waren über diese Freundschaft. Sie machten zusammen beim Krippenspiel mit. Herz allerliebst, meine Tochter, die Maria, Julia, der Engel. In der evangelischen Kirche, denn in der katholischen Kirche gab es zu der Zeit kein Krippenspiel. Und dann wurden die beiden Mädchen 8 Jahre alt. Übrigens hat meine Tochter heute Geburtstag. Ja, ach mein Herz. Oh. Julia wurde 8 Jahre alt, sie war ein bisschen früher dran als meine Tochter und ging zum Kommunionsunterricht. Charlotte besuchte weiter den evangelischen Kindergottesdienst, Julia jetzt nicht mehr. Denn sonntags musste sie ja nun zur katholischen Messe. Die konfessionelle Sozialisation hatte begonnen. Und diese beiden Mädchen, die bis dahin gemeinsam Gott und Kirche für sich entdeckt hatten, gingen von nun an kirchlich getrennte Wege. Und wo eben noch 2 waren, stark aneinander gelehnt, da war jetzt nur noch jeweils eine. Und es hat mir wirklich wehgetan, das zu sehen. Die große Frage, die beim 3. ökumenischen Kirchentag, der 2021 in Frankfurt stattfindet, im Raum steht, lautet: Wird es ein gemeinsames Abendmahl geben? Im Schlussgottesdienst. 100.000 Leute. Der Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Uwe Becker, hat es deutlich ausgesprochen. Ich wünsche mir, sagte er in aller Öffentlichkeit, dass die Kirchen einen Weg finden, Christen in Frankfurt an einen Tisch zu führen, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Ich weiß, dass dies eines der schwierigsten Themen auf dem Weg zu mehr Ökumene ist, so Becker. Schließlich teilen katholische und evangelische Christen sich den Himmel, sagt er weiter. Es wird Zeit, dass sie sich auch das Brot teilen. Natürlich kommen sofort Stimmen auf, die betonen, dass Ökumene doch auch sehr schön möglich ist ohne ein gemeinsames Abendmahl. Dass der ökumenische Kirchentag, der 3., doch ein großer Erfolg werden könnte, auch ohne ein gemeinsames Abendmahl. Ich meine, gucke mal, wir machen so schön viele Aktionen zusammen. Ja, vielleicht, vielleicht. Andererseits ist es Gottes Tisch, um den es hier geht. Und wenn es nicht gelingt, dass Brüder und Schwestern gemeinsam am Tisch Gottes Platz nehmen, an ihrem Familientisch, dann ist es nicht länger Gottes Tisch, sondern dann ist es nur der Tisch der jeweiligen Kirche. Und ich sag mal so, dann ist es auch kein Wunder, dass da oft die Stühle leer bleiben. Warum sollte irgendein Mensch am Tisch einer Kirche, so einer weltlichen Einrichtung, Platz nehmen? Und wenn es evangelischen und katholischen und ich ergänze freikirchlichen und orthodoxen Kirchenfürsten nicht gelingt, miteinander am Tisch Gottes Platz zu finden, wie sollen sie dann dazu beitragen, die wirklich großen Probleme unserer Gegenwart zu lösen. Die Welt steht in Flammen und die Kirchen reden über Substantiation und Sukzession. Wir hatten das verstanden. Genau, wenige. Und so geht's der ganzen Welt. Wenn ich so spreche, und ich spreche so auch vor diesen Menschen, wird mir von kirchenleitender Seite durchaus oft zurückgespiegelt, dass ich das Thema nicht ernst genug nehme. Ja, vielleicht fehlt mir hier einfach das nötige Verständnis. Ich liebe das Rad, weil wir hier schon seit Jahren immer am Montag gemeinsam Abendmahl feiern. Hier wurde mir noch nie die Frage nach irgendeiner Konfession gestellt. Auf der anderen Seite, diesen Abschnitt hat mein Mann eingefügt, also wir sollten uns nicht überheben. Nur weil uns hier das Abendmahl so leicht von der Hand geht. Und, also er hat ein bisschen recht, ne? Also ich möchte eine ganz kurze Anekdote erzählen, die mir neulich widerfuhr. Wir saßen in der Steuerungsgruppe zusammen, also es gibt unendlich viele Steuerungsgruppen bei diesem ökumenischen Kirchentag. Also das war eine mehrheitlich katholisch-evangelische Steuerungsgruppe und wir suchten mehrheitlich, es gab auch einzelne andere, und suchten ein gutes Thema für einen ökumenischen Gottesdienst so im Vorher, vor dem ökumenischen Kirchentag, so ein Jahr vorher ungefähr. Und dann sagte mein katholischer Kollege, ach, weißt du was, damit wir das ganze Thema irgendwie, nehmen wir doch einfach Taufe. Bei Taufe sind sich die Evangelischen und die Katholischen einig. Das ist ein gutes Thema für so einen ökumenischen Gottesdienst. In diesem Moment sprang der Baptistenpfarrer von seinem Stuhle auf. Ich habe den noch nie so in Rage erlebt. Und sagte, Moment, Abendmahl ist überhaupt kein Problem für uns. Aber bei der Taufe hört der Spaß auf. Ja. Ich rief dann schnell noch Babytaufe, Glaubenstaufe, Wiedertaufe in den Raum, um die Sache noch ein bisschen zu würzen. Jetzt geht's ums Thema Gastfreundschaft. Aber ihr merkt, Gastfreundschaft ist natürlich, also könnte auch brisant werden, weil Gastfreundschaft und Tisch ist nicht weit voneinander entfernt. Ne? Gut, wir werden sehen. 10. Mai, wenn es interessiert. Also wir lassen uns jetzt einfach mal gemeinsam für einen Moment darauf ein, dass das mit dem Abendmahl echt ein großes Problem ist. Ja, damit wir unsere evangelischen und katholischen Brüder und Schwestern verstehen. Dazu muss ich die kurz an den Tisch holen. Also für die, die sowas nicht so gut kennen, ja, das ist evangelisch. Ich ziehe das Ding sehr selten an. Ich trage lieber das andere, aber heute steht das andere, das gehören beide mir, ne? Heute steht das andere für die katholische Seite. Wird schon ein Unterschied an Sinnlichkeit deutlich, denke ich. Bei dem, was ich jetzt sage, ist es mir lieb, wenn da zwei dieser Art neben mir sitzen und mich korrigieren, wenn ich was falsch sage. Im September letzten Jahres veröffentlichte der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, genannt der Jäger-Stählin-Kreis. Ihr wisst, kennt den nicht, ne? Kennt den irgendjemand? Das ist so traurig für diesen Kreis. Also veröffentlichte dieser wahnsinnig wichtige Kreis den Text »Gemeinsam am Tisch des Herrn«. So heißt er. Geleitet wird der Arbeitskreis derzeit von einer katholischen Professorin, dass es sowas überhaupt gibt, und einem evangelischen Professor der Theologie. Und unter den Mitgliedern dieses Kreises sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zwei Bischöfe, ein evangelischer und ein katholischer. Und dadurch bekommt dieses Papier eine gewisse kirchenpolitische Brisanz und mischt derzeit die katholische Bischofsszene Deutschlands auf. Und auch der Papst hat bereits um Beruhigung gebeten. Denn es heißt in diesem Papier: Der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen betrachtet die Praxis der wechselseitigen Teilnahme an den Feiern von Abendmahl, Eucharistie, so heißt das in der katholischen Kirche, in Achtung der je anderen liturgischen Tradition, das ist so eine Art Gottesdienstablauf, als theologisch begründet. Also wir hören da jetzt so drüber weg vielleicht, ne? Aber ehrlich gesagt ist es ein Knallersatz. Das heißt konkret, evangelische Christinnen und Christen dürfen zur katholischen Eucharistiefeier eingeladen werden und katholische Christinnen und Christen dürfen ohne schlechtes Gewissen die Einladung zu einer evangelischen Abendmahlsfeier annehmen. Beides ist bislang offiziell nicht erlaubt. Jetzt kann man sagen, na und, es wird an der Basis da sowieso trotzdem schon gemacht. Ist doch in vielen Kirchen und Gemeinden bereits gang und gäbe, dass man über die Grenzen der eigenen Konfession hinweg am Abendmahl, an der Eucharistie, in der anderen Kirche teilnimmt. Aber, mag sein, aber das Ziel des Papieres ist die Praxis, wie sie hier und dort bereits gelebt wird, also auch bei uns hier, aus der Grauzone herauszuholen und ihr den nötigen theologischen Unterbau zu geben. Denn für eine ganze Reihe von Gläubigen ist es eben doch ein Unterschied, ob das, was sie tun, erlaubt ist und einen in den Himmel bringt oder ob man es zwar macht, aber es nicht sagen darf, dass man es macht. Oder dass man es macht und hat auch den Mut, es zu sagen, aber man spürt dabei so ein Unwohlsein, ein schlechtes Gewissen gar. Und manche spüren auch einen tiefen Schmerz. Besonders dann, wenn evangelisch und katholisch verheiratet sind und eigentlich nicht gemeinsam am Tisch des Herrn Platz nehmen dürfen. Dazu kommen dann die altbekannten Fragen. Und jetzt, sage ich mal, sind wir als Freie Kirchen doch auch gut dabei. Wer darf eigentlich so ein Abendmahl einsetzen? Braucht es dafür eine berufene Person, evangelisch gesprochen, eine ins Haupt- und Ehrenamt ordinierte Person, ein Pfarrer, eine Pfarrerin? Wer darf die Eucharistie zelebrieren? Darf das nur ein katholisch oder orthodox geweihter Priester? Wobei die beiden auch, also nicht miteinander können, ne? Wird Jesus Christus eigentlich nur dann in der Feier gegenwärtig, wenn ein Priester das lateinische hoc est Corpus spricht, das heißt Latein, und heißt, dies ist mein Leib, von Nicht-Lateinern in der Kirchengeschichte, davon gab es viele, häufig verstanden als Hokuspokus, hoc est corpus. Wie sieht's mit der Christuspräsenz in Freikirchen aus? Muss ein Pastor anwesend sein bei euch, wenn das Abendmahl gefeiert wird? Geht auch eine Pastorin? Oder genügen sogar einfache Christinnen und Christen, damit Christus gegenwärtig wird in Brot und Wein? Muss es eigentlich Brot und Wein sein? Geht auch Traubensaft? Was heißt eigentlich gegenwärtig, also wirklich gegenwärtig? Ich war neulich in der orthodoxen Kirche in Frankfurt, da ist völlig klar, die Oblate wird zu Fleisch. Und deswegen reicht man die auch nicht einfach so weiter, sondern unter verdeckter Hand. Man will das Fleisch Jesu nicht, man hält es so heilig, wirklich so heilig, dass man es schützen will, dass man es gar nicht zeigen kann. Ganz so unter der Hand kann man es reichen. Wird es also so richtig gegenwärtig zu Fleisch und Blut? Oder ist das rein symbolisch? Oder ist symbolisch das Gleiche? Ist das Abendmahl, wie in Freikirchen oft, so ein reines Erinnerungsmahl? Wir erinnern uns an das, was damals geschah. Ist der Altar letztlich nur ein Tisch? Oder ist es ein Altar? Wird da geopfert? Und wenn ja, wer oder was? Das sind wirklich wichtige Fragen in der heutigen Zeit, oder? Okay. Also eigentlich sind es keine wichtigen Fragen. Es sind keine wichtigen Fragen. Aber Fragen wie diese haben in den letzten 2 Jahrtausenden zu ständigen Streitigkeiten, zu Kirchentrennungen und zu Abspaltungen geführt. Dazu, dass man sich gegenseitig das Kirche Jesu Christi Sein abgesprochen hat. Dazu, dass man sich, dass heute im 21. Jahrhundert, das muss man sich mal reinziehen, 2 kleine Mädchen, wenn sie größer werden, nicht gemeinsam in die Kirche gehen können. Nicht gemeinsam an Gottes Tisch Platz finden. Der Text gemeinsam am Tisch des Herrn greift diese Not auf. Er greift diese Fragen auf, er geht ihnen nach. Und zwar im Detail, der ist 50 Seiten lang. Geschichtlich und theologisch wird es alles aufgedröselt. Und dann entdeckt dieser Text eine Hoffnungsspur. Und zwar in den Traditionen der orthodoxen Kirchen. Im Kapitel 5. Dieses Textes. Im christlichen Osten wird der Erinnerung an das Wirken des Geistes Gottes besondere Wertschätzung zuteil. Gottes Geist heiligt die Mahlgaben, Brot und Wein. Gottes Geist heiligt die versammelte Gemeinde, die verspricht sich in den Dienst der lebendigen Erinnerung des Versöhnungshandelns Gottes in Jesus Christus zu stellen. Hier wird sehr deutlich, nicht die Menschen bewirken die Gegenwart Jesu Christi in der Mahlfeier, sondern Gott selbst gewährt im Heiligen Geist seine Gegenwart denen, die ihn darum bitten. Diese Spur findet sich bereits in sehr alten Textquellen. Aus Herbeirufungen der personalen Gegenwart, Maranatha ist dieses alte Wort, entwickelte sich vor allem im Osten die Bitte um das Kommen des Geistes Gottes und wurde verknüpft mit der Erinnerung an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Die Anrufung des Heiligen Geistes in der Abendmahlsfeier, wie sie vor einem Jahr hier im Abschlussgottesdienst der Rattagung, wie wir sie dort gemeinsam erlebt und gefeiert hatten, fand dafür folgende Worte. Vielleicht erinnert ihr euch dran, vielleicht auch nicht, weil es nur so ein kurzer Satz war, aber er könnte eine Hoffnungsspur sein. Dort kamen die Worte vor, dieses Gebet: Gott, sende uns deinen Heiligen Geist, damit in Brot und Wein Christus selbst gegenwärtig ist und wir eins werden in dir. Nicht die Kirche wirkt das Heil, sondern Gott. Nicht der Priester oder der Pfarrer oder die Pastorin verwandeln Brot und Wein in Leib und Blut, sondern Christus selbst vergegenwärtigt sich in der Kraft des Geistes Gottes. Wie ist es nun? Kann ich als evangelische Christin in einer katholischen Messe Christus empfangen, ohne dass Gott mich gleich mit dem Blitz erschlägt? Nein. War die Antwort der letzten 500 Jahre. Doch, sagt nun dieser Text. Aber nicht, weil wir Menschen mit unseren konfessionellen Ausprägungen, katholisch, evangelisch, orthodox, freikirchlich, richtig oder falsch liegen, sondern weil Gottes Geist größer ist als unser konfessioneller Kleingeist. Weil Gottes Geist wirkt, weil Christus sich selbst vergegenwärtigt in der Kraft dieses Geistes. Wenn das stimmt, dann ist die Frage danach, ob ein bestimmter Amtsträger das Abendmahl einsetzt, die Eucharistie zelebriert, für mich als Empfangende des Mahls nicht mehr entscheidend. Dann fragen wir nicht mehr, darf der oder die Abendmahl austeilen? Ist das Gewissen rein genug? Sondern wir erleben Gottes Handeln in seinem Heiligen Geist durch das Handeln der Menschen, die zum kirchlichen Dienst berufen sind, ganz gleich welcher Konfession, welcher Kirche, welcher Gemeinde. Wir werden gestärkt durch die österliche Hoffnung. Wir werden getröstet in unserer Zerrissenheit. Wir werden auferbaut als Gemeinschaft der Heiligen. Wir werden ermutigt zum liebenden Handeln in der Welt. Und nun sage ich diese letzten Sätze noch einmal für die Intellektuellen unter uns im Jargon des Textes, Kapitel 6. Es erscheint unter Beachtung pneumatologischer Aspekte, theologisch angemessen, kirchliche Dienste aufgrund ihrer offenkundigen Wirksamkeit in einem geistlichen Urteil als geistgewirkt anzuerkennen. Wer das ganze Ding mal lesen könnte, ich kenne den Link. Fazit. Der Text, der also im September 2019 in Frankfurt veröffentlicht wurde, unter Einladung der Presse, die darüber aber nicht besonders viel berichtet hat, versteht sich als Votum für eine gelebte gegenseitige Gastfreundschaft. Zumindest zwischen katholischen und evangelischen Christen. Heißt, wir vertrauen auf die Christusgegenwart im Heiligen Geist in unseren unterschiedlichen gottesdienstlichen Feiergestalten, in unseren verschiedenen Kirchen und Gemeinden und kirchlichen Dienstämtern. Und wir erkennen dies wechselseitig an. Wenn nun evangelische und katholische Gläubige das Wirken des Heiligen Geistes in der Feier der anderen Konfession für sich wiederentdecken, so dürfen sie sich von Christus eingeladen wissen. Heißt das, von heute an gemeinsam am Tisch des Herrn? Ich habe den katholischen Bischof gefragt, der an diesem Text beteiligt war, geht's jetzt los? Er hat gesagt, nein, es geht noch nicht los. Warum? Weil die römisch-katholische Kirche eine Weltkirche ist und weil die Befürworter und die Progressiven unter diesen Menschen keine Alleingänge machen wollen. Sie wollen keine Kirchenspaltung provozieren. Wie es ja vor 500 Jahren schon mal passiert ist, ne? Und so bleibt es zunächst bei dem frommen Wunsch. Aber es ist unruhig geworden. Die Bischöfe diskutieren. Der Papst kriegt ein wenig Unruhe. Plötzlich stehen eine ganze Menge Themen auf der Tagesordnung, auch die Frauenordination zum Beispiel. Man merkt, es vibriert etwas. Es steht im Grundlagenpapier zur Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags. Wir sehnen uns danach, gemeinsam Abendmahl Eucharistie feiern zu können. Deshalb werden wir mit ganzer Kraft bei der Vorbereitung während der Tage in Frankfurt am Main und nach dem Ökumenischen Kirchentag in gestärkter Verbundenheit um die Möglichkeit eines gemeinsamen Abendmahls ringen. Für den dritten Ökumenischen Kirchentag haben also die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und das Bistum Limburg sich gemeinsam mit den weiteren sogenannten gastgebenden Kirchen der Gastfreundschaft verschrieben und wollen diese auf dem Kirchentag erlebbar werden lassen. Ich bin gleich fertig, ihr könnt aufhören, auf und abzugehen. Ich habe das gesehen. Ich glaube, wir Menschen haben es nötig, dass wir einander Gastfreundschaft gewähren. Wir sind mehr oder weniger darauf angewiesen. Und ich glaube, je mehr wir auf die Gastfreundschaft angewiesen sind, je mehr Gastfreundschaft gewährt wird, umso glücklicher werden wir. Letzte Geschichte dazu. Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Familie eine große Reise gemacht. Sie führte uns zu vielen christlichen Gemeinden weltweit. Auf einer Südseeinsel besuchten wir dann den Gottesdienst in einer der vielen Kirchen. Liturgie, Lieder und Predigt waren zweisprachig, Maori und Englisch. Es war der Gemeinde erkennbar ein Anliegen, auch für Gäste verständlich zu sein. Darüber hinaus war der Gottesdienst auch für das Auge ein Genuss. Alle Einheimischen kamen in strahlendes Weiß gekleidet, die Damen mit Hut. Nach dem Gottesdienst bat der Pastor alle Gäste, also die Touristen, zum Gemeindehaus zu gehen. Die Gemeinde habe dort ein Mittagessen für sie vorbereitet. Und einige Gemeindeglieder wollten die Gäste auch nochmal persönlich willkommen heißen. Der Großteil der Gemeinde käme erst später nach, da sie noch Abendmahl feiern wollten. Und da sie immer viele Touristen in ihren Gottesdiensten zu Gast haben, bräuchten sie diese Zeit für ihre örtliche Gemeinschaft. Ob das einer Ausladung zum Abendmahl für Gäste gleichkam, kann ich nicht sicher sagen. Aber eins weiß ich. Nebenan war ein reichhaltiges, leckeres Mittagsbuffet aufgebaut. Es war kostenlos. Einheimische begrüßten uns, freundliche Worte, ein Dankgebet. Es war ein glücklicher Tag für uns. Und ich hatte das Gefühl, an diesem Tisch war Gott gegenwärtig. Offenbar braucht Christus noch nicht mal die biblischen Einsetzungsworte, um an einem liebevoll gedeckten Tisch präsent zu sein. Was ist mein persönlicher frommer Wunsch, dass in Zukunft zwei Mädchen ihren kirchlichen Weg gemeinsam gehen und gemeinsam an Gottes Tisch Platz nehmen können, sich dort stärken lassen können für die wirklich wichtigen Aufgaben unserer Zeit und dass unsere Tische, an denen wir sitzen, Tische sind, an denen wir erkennen, wer uns versorgt, wer zu uns gehört, zu wem wir gehören und wer wir sind. Danke fürs Zuhören.
Willst du noch für Fragen? Danke. Vielen Dank, Miriam.
Dankeschön. Hoffen wir das Beste, kann ich nur sagen. Achso, gibt es noch Fragen?
Du sprichst so vielen von der Seele, wie wir hier gemerkt haben. Das hat jetzt auch einfach nochmal der rührende Applaus gezeigt. Ich habe jetzt so wirklich den Eindruck, das muss erstmal sacken, du bist die Tage da. Ich gehe mal davon aus, wenn Fragen kommen, oder gibt es eine ganz, ganz wichtige Frage, wo ich noch sage, das will jetzt unbedingt noch loswerden. Der Link, das ist eine super Frage.
Der ist so lang, den schicke ich rum.
Genau, dann
den
machen wir das so.
Den schicke ich irgendwie zu, ja.
Und ansonsten, kommt auf sie zu und vor allem, ich würde fast sagen, nicht nur kommt auf sie zu, sondern setzt das um und nehmt das mit, was sie heute hier mitgegeben hat. Das hat ganz viel Kraft, wenn es wirkt. Danke.
Danke, gerne.
Carola, dann komm du noch mal zu mir.